Ja, herzlich willkommen bei Ohne Ausrede, dem Live-Talk von Stimme TV. Schön, dass Sie heute zu ungewohnter Zeit auch live mit dabei sind hier in der Bar 1042 im Parkhotel in Heilbronn. Und wir haben die Sendung auch einem besonderen Gast gewidmet. Wir freuen uns, dass Sie sich Zeit nehmen. Jens Spahn, herzlich willkommen.
Hallo Herr Herr, gerne.
Sehr schön, dass Sie da sind. Wir haben ja etliche Bundespolitiker dabei gehabt und es gibt so viele spannende Themen, die wir gerne heute Abend mit Ihnen besprechen wollen. Sie waren gerade in der Harmonie bei einer Veranstaltung der CDU hier in Heilbronn. War es sehr harmonisch?
Es wurde auch diskutiert, aber es war erstmal gut besucht, was mich sehr freut. Das zeigt, es ist Interesse da an Politik. Es ist auch Interesse da jenseits von Videokonferenzen, auch wenn wir gerade digital sind. Aber sich auch wieder zu begegnen, auch die Zwischentöne, die Stimmung mitzukriegen. Und ich finde, das ist auch wichtig. Insofern, ja, war das eine gut besuchte Veranstaltung. Ein, zwei kritische Fragen gab es auch.
Waren spannende Fragen, da kommen wir auch heute noch drauf zurück. Und wir haben einige Themen, die wir besprechen wollen. Und unsere Zuschauer wissen das ja über den Newsletter der Chefredaktion unter der eingeblendeten Adresse können Sie natürlich immer wieder erfahren, welche Themen uns umtreiben und wer der nächste Gast wird bei Ohne Ausrede. Und vor allen Dingen, Ohne Ausrede gibt es ja immer auch als Podcast. Also begrüßen wir auch all diejenigen, die uns hier via Podcast heute hier zuhören. Ganz aktuelles Thema, Verbrenner aus. Mhm. Sie haben es auch angesprochen. Es gab ja die CDU-Umfrage am Wochenende, die ein bisschen daneben gegangen ist. Aber unabhängig davon, die Hersteller wollen Klarheit, wenn die CDU und jetzt auch im Europawahlkampf wieder gegen das Verbrenner aus sind, sorgt das nicht für Unklarheit?
Nein, es sorgt für Klarheit, was Technologieoffenheit angeht. Ich meine, das muss man sich einfach nochmal einen Schritt zurücktreten. Worum geht's da eigentlich? Gerade Baden-Württemberg, Deutschland insgesamt, wir sind einer der erfolgreichsten Automobilexporteure der Welt. Wenn ich in China bin, vor 3-4 Wochen war ich wieder da, die sagen einem, beim Rotwein, beim Sake-Reis meinetwegen, sagen die einem, ist schon verrückt. Da, wo ihr 150 Jahre Vorsprung habt, wo wir euch nie einholen werden, wo ihr die besten Ingenieure der Welt habt, nämlich beim Verbrennermotor, das verbietet ihr. Und da, wo wir führend sind, Elektromotoren, das führt ihr auch noch quasi verpflichtend ein. Also die können ihr Glück kaum fassen. Und deswegen müssen wir uns auch nochmal die Frage stellen, nochmal zurückgehen. Was ist denn das Ziel? Ziel ist Klimaneutralität. CO2-Ausstoß reduzieren. Aber dann können wir doch sagen, schauen wir im Wettbewerb. Wenn ein Automobilhersteller sagt, er will keinen Verbrenner mehr entwickeln, ist das ja eine unternehmerische Entscheidung.
Der Chef hat es gesagt.
Kein Problem. Ja, kann er ja machen. Ist ja ein freies Land. Aber ich finde nicht, dass wir es allen anderen verbieten sollten, in Deutschland Verbrenner noch in den Markt zu bringen. Denn Herr Herr, von allem bin ich sehr überzeugt. Auch nach 2035 wird es auf der Welt noch viele Verbrenner, auch neue Verbrenner geben. Die kommen dann halt nur nicht mehr aus Europa. Und das ist die Frage, ist es klug, sich selbst den Ast abzusägen, auf dem man sitzt, wenn man Klimaneutralität eben auch ergänzend anders
erreicht. Aber war es dann ein Fehler, jetzt auch im Rahmen des Green Deal, dass die EU gesagt hat, wir brauchen ab 2035 eben dieses Verbrenner aus?
Ja, es war ein Fehler. Wir hätten sagen sollen als Europäische Union, wir wollen klimaneutrale Antriebe. Übrigens, wir schauen dann auch mal auf die Gesamtbilanz. Ein Elektroauto, das mit Kohlestrom fährt, ist am Ende eben auch nicht wirklich klimaneutral. Sondern wir schauen wirklich auf die Gesamtbilanz. Und dann geht es einfach darum, dass die Hersteller mit der Technologie, mit der sie es meinen, erreichen zu können und die auch attraktiv ist, für die Kunden das zu machen. Heißt das übrigens, das ist mir noch wichtig, man kann ja Elektroautos fördern, man kann auch die Ladeinfrastruktur fördern, das finde ich durchaus okay, weil man muss ja erstmal entstehen, ohne dass man den Verbrenner verbietet. Das zwingt's ja nicht. Und wenn wir beim Souveränitätsthema sind, Verbrennermotoren können wir bauen, wenn wir wollen, ohne ein klitzekleines Teilchen aus China. Elektromotoren sind wir ziemlich abhängig als Europa von China und anderen Ländern. Also ich finde schon gut, wenn wir auch in der Technologie weiter drin bleiben. Und spannenderweise nehmen wir Mercedes, nicht so weit weg hier.
Genau.
Selbst die sagen ja, schon besser, wenn wir breit bleiben.
Es treibt tatsächlich die Menschen um. Sie haben völlig recht. Wir sind eine Automobilregion, 15.000 Mitarbeiter bei Audi ums Eck. Aber jetzt nochmal ganz konkret. Sie sprechen ja sowas auch mit der Kommissionspräsidentin, mit Frau von der Leyen. Die steht ja nachweislich für den Green Deal und hat es natürlich auch vorangetrieben. Muss sie sich dann auch nach der Europawahl ändern in Ihrer Meinung diesbezüglich?
Zuerst einmal hatte das Verbrenner, also Gesetze beschlossen auf europäischer Ebene werden ja nicht von der Kommission, sondern vom Parlament und vom Rat.
Aber sie trägt es ja mit, ne?
Ja, ich würde nur sagen, vom Parlament und vom Rat. Und hätte Deutschland von Anfang an klar gesagt, ein Verbrenner aus wird es mit uns nicht geben, hätte es das in Europa nie gegeben. Auch Tschechien, andere Automobilländer, die ja in der Zulieferung auch stark sind, nach Deutschland hin. Die haben alle gewartet, dass wir sozusagen in die Führung gehen und sagen, wo es lang gehen soll. Wissen Sie, mit Kriegsbeginn, mit der Wirtschaftslage, auch mit dem, was China macht, mit der Abhängigkeit, die wir erlebt haben von Russland, ist auch Souveränität, ist auch wirtschaftliche Stärke wieder stärker ein Thema. Und deswegen werden die nächsten 5 Jahre der Kommission eher von einem Industrial Deal, Economic or Growth Deal geprägt sein. Wir brauchen wieder Wachstum. Und das sieht auch Frau von der Leyen so. Wir haben ja gemeinsam auch das Wahlprogramm geschrieben.
Aber wenn wir schon bei der Automobilindustrie sind, es wird diskutiert über die Strafzölle für chinesische Elektroautos. Sind Sie dafür?
Ich bin jedenfalls nicht für so einen Zollwettlauf, dass jetzt jeder noch einen drauflegt, die USA, China und Europa mittendrin. Diejenigen, die am stärksten darunter leiden werden, sind wir mit. Wir sind Exportnation, wir leben davon, unsere Autos, gerade Baden-Württemberg, aber auch ich komme aus Nordrhein-Westfalen, unsere Maschinen, unsere Produkte nach Europa in die Welt zu verkaufen. Und in dem Moment, wo so Zollkriege anfangen, ist die erste Wirtschaft, die unter die Räder kommt, die deutsche, gerade wenn es dann noch um Automobil geht. Und deswegen.
Also sollte die EU konkret keine Strafzölle
verlieren? Die EU überprüft ja gerade erst einmal, ob es sozusagen einen nicht gerechtfertigten, zum Beispiel subventionierten Vorteil der chinesischen Unternehmen gibt. Dann kann man in der Sache möglicherweise zu einem Ausgleichszoll kommen für Subventionen. Aber die müssen erst mal nachgewiesen sein. Ich finde schon, wir sollten bei den Regeln bleiben. Einfach nur wie in den USA aus politischen Gründen, weil man im Wahlkampf meint, Stimmen damit zu machen, in so einen Zollkrieg einzusteigen, kann ich nicht empfehlen. Und selbst die Autohersteller, das ist ja das Verrückte, die Europäischen sagen ja, sie wollen gar keine Zölle, weil sie Sorge haben, dass dann eben auch China wieder mit Zöllen gerade auf die Autos der großen Klassen reagiert mit Zöllen. Ich glaube, wir sollten versuchen, diesen Zollkonflikt runterzufahren, nicht hoch.
Da sind wir schon mitten im EU-Wahlkampf. Haben Sie eigentlich schon mal den Wahl-O-Mat benutzt, der jetzt auch vor der Europawahl natürlich ausgerollt?
Ich habe schon mal in meinem Leben den Wahl-O-Mat testweise benutzt.
Den aktuell nicht.
Vor der Europawahl tatsächlich noch nicht.
Ist ja wirklich interessant.
Haben wir noch 2 Wochen.
Ja, absolut. Bei uns.
Aber ehrlicherweise weiß ich ja schon, was ich wählen will.
Davon bin ich ausgegangen. Aber tatsächlich kann man sich mal die ganzen Fragen und die Präferenzen dort anschauen. Und da wird sehr vieles angesprochen. Zum Beispiel, ist man für EU-Steuern? Ist man für den Verbrenner? Ja oder nein? Ist man für Photovoltaik? Ja oder nein? Ist man dafür, dass man ein drittes Geschlecht im Pass eintragen darf?
Aber es sind ja alles Dinge, die gar nicht in, also es sind auch Themen dabei, die gar nicht in Brüssel entschieden werden.
Nee, aber es steht im Wahl-O-Mat drin.
Ja, mag das ja sein, aber das macht es ja nicht besser.
Sie könnten aber ja oder nein sagen, ne?
Welches Thema?
Zum Beispiel, drittes Geschlecht im Pass eintragen, ja oder nein?
Das Geschlecht ist erstmal eine biologische Tatsache.
Sie haben es heute auch angesprochen,
ja. Das sind ja 2 verschiedene Themen. Das eine ist sozusagen das biologische Geschlecht. Das andere ist die Frage, wie man sich identifiziert, wie man sich empfindet. Oder auch Transsexualität. Die Frage Intersexualität, auch sozusagen in einfachen Worten im falschen Körper zu sein, auch medizinisch nachvollziehbar. Die Dinge vernünftig zu besprechen, auch das Problem zu sehen, von Menschen in einer auch solchen Notlage ist es ja oft auch. Ich habe mit mir gesprochen, auch als Gesundheitsminister, psychisch, da bin ich sehr dafür. Aber dass jeder zum Beispiel einmal im Jahr sein Geschlecht auf dem Bürgeramt ändern kann, im Passeintrag, einfach nur durch Sprechakt und sonst nichts, davon halte ich gar nichts.
Im Wahl-O-Mat steht auch drin, sollte es dauerhafte Grenzkontrollen zwischen den EU-Staaten geben?
Dauerhaft, solange bis wir an der EU-Außengrenze Kontrolle haben, im Sinne von, dort kommt niemand mehr rein, irregulär. Das ist nicht der Fall und deswegen brauchen wir haben ja auch hier Baden-Württemberg zur Schweiz etwa Grenzkontrollen, das ist richtig und die müssen bleiben, solange die EU-Außengrenze nicht sicher ist und das ist sie nicht.
Da kommen wir gleich noch dazu, aber ein Thema sind auch Cyberattacken im Wahlkampf. Wenn man jetzt sieht, was gerade passiert, auch von russischer Seite aus, sind wir genügend gewappnet, dass auch dieser EU-Wahlkampf nicht doch unter Cyberattacken leiden kann?
Deshalb kann ich Ihnen deswegen nicht sagen, weil ich natürlich nicht weiß, was unsere Sicherheitsbehörden, das schafft die Opposition dann doch nicht. Das ist erstmal in der Verantwortung der Regierung, was unsere Sicherheitsbehörden da wissen und können. Ich gehe aber davon aus, so ist ja auch die Aussage, dass sie die Dinge auf dem Schirm haben. Das ist ja auch nicht neu. Wir sehen das ja regelmäßig, übrigens auch in der Pandemie. Falschinformationen, Bots, Fake-Accounts, die versuchen, Stimmung zu machen, auch politische Stimmung zu machen. Wir erleben das als CDU, andere Parteien auch, dass versucht wird, unsere Server zu hacken und auch da Missinformationen, Falschinformationen in die Welt zu bringen. Übrigens, künstliche Intelligenz wird da auch noch einen Beitrag zu leisten. Ihre oder meine Stimme wird dann einfach verbunden. Also man nimmt einfach das, was man hier gerade filmt,
genau,
und gibt dem Ganzen einen völlig anderen Inhalt. Und ja, man kann gar nicht erkennen, dass das gefälscht ist. Also ich gehe davon aus, wir sehen, unsere Behörden haben das auf dem Schirm. Ob wir schon so gut sind, dass wir wirklich mithalten oder noch besser, noch eine Nummer schneller sind als die Hacker der Welt, das kann ich ehrlicherweise nicht beurteilen. Ich weiß nur, wir sollten es sein.
Spannendes Thema. Spannendes Thema ist auch die Kommissionspräsidentin. Wir haben es gerade angesprochen, Ursula von der Leyen. Die SPD hat jetzt Forderungen gestellt, gestern und heute. Muss ja vorgeschlagen werden, dann auch, kann ja nicht direkt gewählt werden und sagen, wenn sich die CDU nicht von der Rechtsaußenpartei, von Frau Meloni, distanziert, dann kann man von Seiten der SPD Frau von der Leyen als künftige oder erneute Kommissionspräsidentin nicht mehr vorschlagen. Sie sehen das ein bisschen gelassener.
Zuerst einmal finde ich eine 15%-Partei wie die SPD, eine Partei, die gerade in Thüringen eher Richtung 5%-Hürde auch bei den Kommunalwahlen unterwegs war, die sollte vielleicht sich mal eine Sekunde lang besinnen und sich mal überlegen, warum sie so viel Vertrauen verliert und Mitte rechts so stark wächst in Europa. Also ich würde mir bei der SPD gelegentlich etwas mehr Selbstkritik wünschen, etwas mehr, warum sich selbst fragen, verlieren wir eigentlich so massiv an Vertrauen. Im Übrigen, den Spitzenkandidaten, wissen Sie, wer der Spitzenkandidat der Europäischen Sozialdemokraten ist?
Den kennt, glaube ich, keinen noch.
Ja, kennt kein Mensch, ja. Herr Schmidt aus Luxemburg. Frau Barley, die andere Spitzenkandidatin.
Die kennt man aber.
Ja, weiß ich nicht, wir können ja eine Umfrage machen. Ich habe nicht den. Also ich bin da ganz gelassen. Von Leuten, die politisch kein Mensch kennen. Die Sozialdemokraten Europas schicken jeden No-Name in dieses Rennen. Da sehen wir ja schon, wie wichtig sie es nehmen. Wir schicken eines unserer stärksten politischen Kräfte, Ursula von der Leyen.
Also nehmen Sie das nicht so ernst, was die SPD
die kennt man in Deutschland und in Europa. Und wir werden am Ende eine Mehrheit suchen, die das Richtige für Europa will. Also wenn die Sozialdemokraten mit uns Migration begrenzen wollen, die EU-Außengrenze sichern wollen, das Verbrenner ausbeenden wollen. Wenn die Sozialdemokraten endlich wieder die guten alten Sozis sind, die irgendwie mit gesundem Menschenverstand auf die Dinge schauen, dann können wir gut zusammenarbeiten. Ich habe nur den Eindruck, die werden leider immer ideologischer und haben die Arbeiter, die Facharbeiter zumal, ziemlich aus dem Blick verloren.
Aber nochmal konkret, Sie haben kein Problem, mit der Partei von Frau Meloni zusammenzuarbeiten?
Der Bundeskanzler hat ja auch kein Problem. Er arbeitet mit Frau Meloni regelmäßig zusammen im Rat. Für uns ist entscheidend proeuropäisch. In dem Konflikt Ukraine klar auf Seiten der Ukraine. Also sehr klar auch in der Frage von Antisemitismus. Und damit sind erstmal die Kernkriterien dafür, sozusagen da miteinander zu reden. Das heißt ja noch nicht, dass wir sind ja nicht eine Partei. Wollen wir auch gar nicht sein. Es geht doch darum, mit wem redet man, um politische Inhalte zu vereinbaren, damit man zu Mehrheiten kommt in Europa für das Richtige. Und ich stelle einfach nur fest, die Kompromisse, die wir nach links gemacht haben, vor allem auch mit der grünen Fraktion in den letzten 5 Jahren, die haben Europa nicht stärker gemacht, sondern schwächer. Und diese Grünen haben am Ende sogar beim Migrationsabkommen in Europa gegen Herrn Habeck haben die europäischen und deutschen Grünen dagegen gestimmt. Also mit denen ist ja das Richtige nicht zu machen. Und insofern schauen wir nach der Wahl, was sind Partner, mit denen wir arbeiten können, die aber auch ein klares Wertesystem haben. Wie gesagt, pro-europäisch, pro-ukrainisch sind schon mal 2 wichtige Parameter. Frau Meloni jedenfalls ist eine gern gesehene Partnerin der deutschen Bundesregierung, der Ampel.
Ein Thema, das auch im Wahlkampf eine Rolle spielt, ist natürlich das Thema Zuwanderung, Asyl. Herr Drohm, der im Hintergrund sitzt, dafür gesorgt hat, dass wir Sie heute hier begrüßen dürfen im Parkhotel, war mit Ihnen in Ruanda. Es war ja sehr umstritten, wenn man gesagt hat, okay, es geht jetzt um die Drittstaatenlösung, wo kann man die entsprechenden Verfahren durchführen. Ruanda ist ja nun nicht unbedingt eine lupenreine Demokratie. Wie wollen Sie das umsetzen, dass man sagt, wir müssen hier einen Paradigmenwechsel erreichen?
Waren Sie schon mal in Ruanda?
Nee.
Das ist nämlich zum Beispiel, also meine ich nicht persönlich, aber die deutsche, die europäische, auch die britische Debatte, geht ja auch um das Migrationsabkommen von Großbritannien mit Ruanda, ist sehr geprägt von Überschriften und wenig sozusagen mal schauen. Deswegen waren wir ja da. Alexander Trom war mit dabei. Waren wir ja da, um einfach mal Fact-Finding zu machen, einfach mal zu gucken. Ist nach unseren westeuropäischen Maßstäben, dass ein repräsentative Demokratie, Freiheit, alles so wie wir, nein. Aber wenn unsere Partnerländer nur noch Länder sein können, die alles so genauso sind wie wir in all diesen Fragen, werden wir keine Partner mehr haben. Also das EU-Türkei-Abkommen, das einen echten Unterschied gemacht hat 2016 und die Zahlen deutlich reduziert hat, weil die Türkei eben mit uns zusammengearbeitet hat in der Ägäis und mit Griechenland vor allem. Das ging ja nur, weil man eben bereit ist, zu schauen miteinander, was geht. Und das Entscheidende ist doch für Migration, für Migranten und für Flüchtlinge, ist Ruanda sicher? Gibt es ein faires Verfahren? Werden wir gut untergebracht? Gibt es eine Perspektive, in Ruanda zu bleiben, Fuß zu fassen, einen Job zu finden? Das ist doch erstmal die entscheidende Frage. Es gibt in keiner Konvention, Flüchtlingskonvention nicht, bei den Menschen, es gibt nicht das Recht, sich das Zielland von Flucht auszusuchen. Das gibt es einfach nicht. Ich verstehe jeden, der nach Deutschland oder Schweden will, aber ein Recht darauf, nach Deutschland zu kommen, gibt's nicht. Was es gibt, ist unsere Verpflichtung, Menschen, die vor Verfolgung und Krieg fliehen, Schutz möglich zu machen. Und das geht eben auch in sicheren Drittstaaten.
Glauben Sie, dass das rechtlich wirklich umsetzbar ist?
Ja.
Also Großbritannien hat es ja angekündigt, ne? Aber die machen es sich ja auch ein bisschen schwer und es läuft relativ schleppend, obwohl sie diese Vereinbarung mit Ruanda getroffen haben.
Niemand bezweifelt, übrigens auch nicht UNHCR, Internationales Flüchtlingswerk, niemand bezweifelt, dass es nach internationalem Recht geht. Übrigens auch die britischen Gerichte nicht. Die Frage war, ist das ruandische Asylsystem sozusagen eines, das als Partner in Frage kommt? Nach den Entscheidungen in Großbritannien wurden Gesetze geändert, in Großbritannien und in Ruanda. Übrigens, was viele nicht wissen, die Regierung in Ruanda hat gesagt, egal wie das Asylverfahren ausgeht, jeder kann bleiben. Das Thema war ja Non-Refoulement, die Frage, wohin werden eigentlich diejenigen gebracht, die keinen Asylstatus bekommen. Und diese Probleme sind gelöst. Also rechtlich, auch international rechtlich, ist ein sicheres Drittstaatsmodell möglich. Europarechtlich noch nicht. Das hat unter anderem die Ampel verhindert. Aber Europarecht ist nicht von Gott gesandt. Das kann man ändern. Und ich bin sehr sicher, eine Mehrheit der Mitgliedstaaten möchte, dass wir endlich eine Lösung finden für das Thema irreguläre Migration. Dublin funktioniert im Grunde seit 20 Jahren nicht.
Frau Faeser sieht es etwas kritischer als Sie. Sie sagt, das albanische Modell wäre aus Ihrer Sicht eigentlich das viel passendere. Das kennt man jetzt auch. Italien macht ein Modell mit Albanien, dass man eben dann dort die Asylverfahren durchführt. Wäre das nicht naheliegender?
Nein, weil Frau Faeser ja wieder Äpfel mit Birnen vergleicht. Das albanische Modell ist erstmal sozusagen nach italienischem Recht auf albanischem Boden. Und zum Zweiten geht es dann anschließend um Schutzgewährung in Italien. Das reduziert aber ja nicht den Anreiz, sich auf den Weg zu machen. Worum es uns geht, ist, es ist Schutzgewährung möglich, auch außerhalb Europas. Ich würde mir ja wünschen, dass die Frau Innenministerin, die ja zu allem irgendwie, wo es sozusagen schnell einen Kommentar abzugeben gibt, schnell eine Meinung hat, aber am Ende doch ziemlich wenig geregelt kriegt. Also sowohl beim Thema Islamismus politischer, das Islamische Zentrum in Hamburg ist Monate später immer noch nicht geschlossen, hatte der Kanzler übrigens angekündigt, dass da was passiert. Bei Migration erzählt sie uns seit Monaten, dass was passieren soll. Alles, was sie bis jetzt gemacht hat, das was gebracht hat, dazu ist sie am Ende von uns, ja, gedrängt worden schon fast. Sie hat es nicht aus eigener Überzeugung getan, sondern weil man eben gesehen hat, das macht den entscheidenden Unterschied. Ich würde mir wünschen, dass sie etwas weniger immer eine Meinung hat, sondern einfach mal schaut, welche Themen haben wir gerade in Deutschland und wie kriegen wir irreguläre Migration unter Kontrolle. Mit dem Italien-Modell, Albanien, jedenfalls alleine wird es nicht gehen.
Also für Sie wäre auch Ruanda nicht eine Einzellösung, sondern da könnten noch weitere Länder hinzukommen. Ghana beispielsweise.
Ja, Länder, die, also der, was Ruanda ja von an, weil mich manchmal Leute fragen, warum eigentlich Ruanda?
Ja.
Ruanda will. Also das ist ja erstmal ein Land, das unser Partner sein will in dieser Frage. Übrigens auch, weil der Präsident selbst Flüchtlingserfahrung hat. Der Präsident war 20 Jahre lang selbst Flüchtling im Nachbarland. Deswegen ist ihm das Thema Migration nicht egal. Aber natürlich erwartet sich Ruanda auch eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Auch finanzielle und ökonomische Unterstützung finde ich aber auch legitim. Ich meine, wir geben für irreguläre Migration in Deutschland mittlerweile, wenn Sie Krankenversicherung alles dazu rechnen, 50, 60 Milliarden Euro im Jahr aus. Ich glaube, wir können deutlich mehr Menschen helfen, Schutz zu bekommen, eine gute Versorgung zu bekommen, wenn wir mit Partnerländern zusammenarbeiten. Und wenn man das gut macht, wenn man zeigen könnte, mit einem Land wie Ruanda, es geht, bin ich sehr sicher, finden wir auch weitere Partner.
Ja, apropos Flüchtlingsbewegung, die Ukraine ist natürlich ein Thema, das die Menschen umtreibt. Kann das auf Dauer so weitergehen, dass der Status der Menschen aus der Ukraine hier in der Bundesrepublik so bleibt, wie er im Augenblick ist? Wir haben 1 Million, die im Augenblick da sind. Es gibt die Debatte über weitere, die kommen. Es gibt die Debatte über das Bürgergeld. Wie ist denn da Ihre Ansicht?
Zuerst einmal nach EU-Recht geht es schon nicht, dass man dieses, wir haben ja im Grunde eine Situation, wo es keine Verfahren braucht, sondern es eine grundsätzliche Anerkennung gibt und sofort auch im sozialen, also Bürgergeldbezug und alles, was damit zusammenhängt. Das war jetzt in der ersten Not, nach Kriegsbeginn, auch ohne Zweifel das Richtige. Es ist nur keine Dauerlösung. Zumal wir ja sehen, das ist ja ein Thema, das man mal diskutieren muss. Warum haben eigentlich Länder um uns herum eine viel stärkere Integration von ukrainischen Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt als wir? Hat das was mit dem Bürgergeld zu tun, dass der Anreiz in den Niederlanden, in Frankreich, in anderen Ländern größer ist, Arbeit aufzunehmen, als das in Deutschland der Fall ist? Die Debatte führen wir, müssen wir führen, weil es sind ja am Ende die gleichen ukrainischen Flüchtlinge, sozusagen in der Frage ihrer beruflichen Qualifikation und anderes mehr. Wir wollen gerne Menschen helfen, aber ich finde, wer mit anpacken kann in dem Land, in dem er Schutz findet, der soll auch mit anpacken.
Also der ukrainische Botschafter hat uns mal gesagt, er geht davon aus, dass die Flüchtlinge, die jetzt hier in Deutschland sind, alle auch wieder zurückkehren. Glauben Sie das auch?
Nun ja, das sagen wir uns eigentlich seit fast jeder Art von Flucht, Migration, die wir nach Deutschland hatten. Bei den syrischen Flüchtlingen hieß es auch, sie werden dann wieder gehen. Mittlerweile bürgern wir die ersten ein. Aus meiner Sicht viel zu schnell und nach viel zu kurzer Frist und mit zu wenig Überprüfung. Aber das ist die Lage, wie sie ist. Ein Teil wird sicherlich auch wieder in die Heimat wollen. Ich vermag aber nicht zu sagen, wie groß dieser Teil dann, wenn es soweit sein sollte, tatsächlich ist. Viel wichtiger wäre ja erstmal, dass Frieden sein kann und dass Putin diesen Krieg beendet.
Wir haben heute die Nachricht von der NATO. Es gibt ja das Thema, dass die Ukraine mit den westlichen Waffen keine Ziele auf russischem Territorium beschießen darf. Das spielt ja Putin auch in die Hände. Die NATO sagt, das muss geändert werden. Muss sowas auch geändert werden, um vielleicht auch den Zustand im Augenblick zugunsten der Ukraine zu verhindern?
Also ich bin jetzt da nicht in jedem Detail, aber das ist eine grundsätzliche, das entscheidet ja das Geberland in einer Vereinbarung mit dem ukrainischen Partner, wozu die Waffen auch eingesetzt werden können, sollen nach dieser Vereinbarung. Rein rechtlich ist es möglich, wenn man sich verteidigt gegen einen Aggressor, gegen einen Angriffskrieg, wie Putin ihn führt, natürlich sich auch zu wehren, indem man auch das Territorium des anderen dann eben militärisch ins Ziel nimmt. Das macht die Ukraine ja auch, etwa wenn es um Versorgungsnachschubsituationen geht. Was mit welchen Waffen wo geht, muss dann immer auch mit dem jeweiligen Partner, dem Geber der Waffen, vereinbart werden.
Viele Menschen in Deutschland fragen sich, wie lange kann das denn noch so weitergehen?
Die Frage sollten Sie an Herrn Putin richten.
Richtig, aber der stellvertretende Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes hat ja gesagt, er sieht keine Möglichkeit, dass dieser Krieg auf dem Schlachtfeld gewonnen wird. Wie soll es denn dann weitergehen?
Am Ende werden Kriege häufig natürlich in Verhandlungswege auch aufgelöst, beendet. Die Frage ist ja nur, was ist die Ausgangssituation für Verhandlungen? Also ein Diktatfrieden. Wenn einige sagen, wir sollen mit Putin doch endlich verhandeln. Ich meine, wir haben mit Putin, die Bundeskanzlerin, der französische Präsident, haben mit Putin nach der Krim-Annexion, die war schon eine gewaltsame Sich-Einverleiben des Territoriums eines anderen Staates, wurde in Minsk miteinander verhandelt. Es wurden Vereinbarungen getroffen. Und diese Vereinbarungen wurden von Putin gebrochen. Und die Frage ist doch erstmal, sozusagen, welches Interesse hat Putin in welcher Lage mit wem zu verhandeln? Also, dass er einseitig diktiert, wie das Ganze ausgeht, dass vor allem die Integrität der Ukraine dabei auf der Strecke bleibt, das kann ja nicht unser sozusagen Ziel Korridor sein an der Stelle. Wir müssen die Ukraine so stark machen, sie so unterstützen, dass wir eben in der Lage sind, dass sie in der Lage ist, auch in Verhandlungen, die dann möglicherweise anstehen.
In der Schweiz sollte jetzt diese Friedensverhandlungen geben.
Ja, aber es geht doch darum, dass man in Verhandlungen stark hineingehen kann. In dem Moment, wo Putin damit rechnen müsste, diese Auseinandersetzung dort zu verlieren und vielleicht sogar noch mehr zu verlieren, vor allem auch was Militär angeht, was Soldatinnen und Soldaten angeht, was Stimmung angeht, in dem Moment, wo er auch in eine Zwangslage kommt, verhandeln zu müssen, sind die Ausgangsbedingungen doch gleich andere. Also diese Logik, jetzt lass uns mal irgendwie, man müsste doch endlich mal mit Putin reden, endet ja am Ende in der Logik, was immer Putin will, das soll er doch haben. Und das ist kein gutes Resultat. Putin ist, ich habe den noch nie persönlich getroffen, aber man sieht doch, das ist die Art von Typen, der hat es übrigens selber auch aufgeschrieben, wenn man die nicht stoppt, wenn man ihnen nicht Einhalt gebietet, möglichst frühzeitig, dann machen die immer weiter, dann nehmen die das als Einladung weiterzumachen. Und im Nachhinein hätten wir schon vor 10 Jahren bei dem Überfall auf die Krim eigentlich ganz anders reagieren müssen.
Machen wir einen drastischen Schnitt von der Außen- zur Innenpolitik. Wir hatten Wahlen, Sie haben es gerade angesprochen, in Thüringen. Und nach der Europawahl kommen die Landtagswahlen im Osten. Die Gemengelage nach den Umfragen ist ja eigentlich eindeutig. Es gibt keine richtigen Mehrheiten. Die CDU muss sich natürlich auch Partner suchen, die man vielleicht gar nicht als Partner bisher im Auge gehabt. Würden Sie ein Bündnis mit Frau Wagenknechts Partei oder mit der Linken, mit der AfD, haben Sie ja schon gesagt, schließen Sie es aus, würden Sie es auch mit denen ausschließen, um irgendwo ja ein Bündnis zustande zu bringen, damit die AfD nicht an der Regierungsmacht beteiligt?
Ich weiß ja, es gibt keine falschen Fragen, aber ich finde die Fragen sozusagen falsch rum. Die Frage richtet sich doch eigentlich an die Ampel. Weil wir gewinnen ja dazu. Wir haben ja sogar in Thüringen leicht dazu gewonnen. Also wenn ich die Wahlen der letzten zwei Jahre nehme, wir gewinnen dazu und die AfD gewinnt dazu. Und die Ampel wird dramatisch sozusagen an der Wahlurne verdroschen. Verliert massiv. Die SPD ist in Sachsen maximal noch im Bollwerk gegen Feldhamster irgendwie bei 5-6% politisch. Ich warte ja darauf, dass die Grünen mir sagen, aus moralischer Überlegenheit gehen Sie den schweren Weg unter die 5%-Hürde. Ich finde, diese Ampel muss sich die Frage stellen und gefallen lassen, welchen Beitrag sie eigentlich mit ihrer Politik zur Unregierbarkeit in den ostdeutschen Bundesländern leistet, welchen Beitrag sie mit ihrer Politik dazu leistet, dass es im Grunde in der demokratischen Mitte keinen Koalitionspartner mehr gibt, mit dem man eine Mehrheit schaffen kann. Diejenigen, die den Schlüssel zur Regierungsfähigkeit im Osten in der Hand haben, ist die Ampel. In dem Moment, wo die Ampel wieder Vertrauen hätte, in dem Moment, wo eine SPD wieder ansatzweise Vertrauen finden würde in Thüringen.
Geben Sie jetzt der Ampel Tipps, wie es ihr besser gehen könnte, dass sie bessere Ergebnisse hat?
Ja, ganz easy. Einfach nur eine bessere Politik. Eine Politik, die eine Mehrheit hat im Land. Eine Politik mit gesundem Menschenverstand. Eine Politik ohne Ideologie. Eine Politik, die Wachstum und Sicherheit ins Zentrum stellt. Weniger Kiffergesetze, mehr Konjunkturpakete. Das wäre schon etwas, was Vertrauen wieder bringen könnte und was dann es auch möglich macht, etwa in den ostdeutschen Ländern wieder zu regieren. Das Problem sind nicht wir. Das Problem ist eine Ampel, die praktisch politisch verschwindet.
Aber es kann passieren, dass man sich Partner suchen muss, von denen man im Augenblick noch sagen würde, würden wir nicht so gerne mit ihnen gemeinsam regieren, um die AfD zu verhindern.
Naja, unser Ziel ist, wir treten erstmal an, so stark zu werden, dass wir regieren können. Idealerweise, dass wir eine bürgerliche Mehrheit bilden können. Wer sagt, er will von der Ampel nicht mehr regiert werden, kann ja auch einfach Michael Kretschmer oder Mario Vogt in Thüringen und Sachsen so stark wählen, dass sie eben eigenständig eine andere Politik machen können. Ich halte aber wenig davon, es sind auch über 3 Monate, jetzt schon aller möglichen. Ich will gar nicht in die Lage kommen, dass ich über sowas nachdenken muss. Ich meine, man kann, wissen Sie, es gibt ja diese Szenarien. Was machen wir eigentlich, wenn im Sächsischen Landtag nur CDU, BSW und AfD sitzen? Ist nicht unmöglich. Aber bevor ich mich stundenlang mit diesem Szenario beschäftige, möchte ich eigentlich, und das werde ich auch tun mit anderen, in Sachsen unterwegs sein und die Menschen davon überzeugen, dass es gar nicht erst dazu kommt, dass wir eben zu anderen Mehrheiten kommen.
Stundenlang beschäftigen mussten Sie sich, Stunden, Tage, Monate lang mit Corona. Sind wir schon auf der Zielgeraden als ehemaliger Gesundheitsminister? Sie haben was Interessantes gesagt. Die Corona-Aufarbeitung, die darf nicht mit Scheuklappen passieren. Man darf weder die rosa-rote Brille für die damalige Bundesregierung aufsetzen, noch irgendwie ein Volksgerichtshof der Corona-Leugner sein. Wie soll denn diese Corona-Aufarbeitung ablaufen?
Wenn man parlamentarisch aufarbeiten will, in dem repräsentativen Gremium sozusagen, im Bundestag, ist ein klassisches Instrument zum Beispiel eine Enquete-Kommission. Wir versperren uns dieser Debatte jedenfalls nicht. Die Ampel muss sagen, ob sie diesen Weg gehen will. Ich finde nur eins wichtig. Wir haben ja keine Wahrheiten verkündet in dieser Pandemie. Politik sollte sowieso nicht Wahrheiten verkünden, sondern wir wägen ab. Die Freiheit des einen, Maske tragen im Bus, in der Schule. Die Freiheit des einen gegen den Gesundheitsschutz des anderen in Abwägung. Dann kann man politisch entscheiden, sozusagen, was wägt in der jeweiligen konkreten Pandemiesituation mehr. Wir haben uns dafür entschieden, den Gesundheitsschutz stärker zu gewichten in den Zeiten, wo das Gesundheitssystem unter Stress war. Und es gab ja beides. Ich habe ja Pressekonferenzen, da haben mich Kolleginnen und Kollegen von Ihnen in der Bundespressekonferenz eine Stunde lang gefragt, warum wir nicht Non-Covid machen. Warum wir nicht Zero-Covid, wie machen wir es? Eine Politik, die Null-Infektionen, das war ja nicht unsere Politik. Wir haben keine Politik gemacht, Null-Infektionen und jeden Todesfall vermeiden. Wir haben eine Politik gemacht, Gesundheitssystem nicht überlassen. Also die einen haben gesagt, ihr müsst härtere Maßnahmen machen, ihr müsst mehr Maßnahmen machen. Die anderen haben gesagt, das geht sowieso schon alles viel zu weit. Und das meine ich mit Wenn-Aufarbeitung, dann alle Facetten. Die öffentliche Debatte wird gerade sehr stark geprägt von denjenigen, die sagen, es ging zu weit. Man muss immer sehen, 80-90% der Deutschen haben bis zum Ende der Pandemie diese Politik mitgetragen. Ja. Und auch die sollten dann eine Stimme haben in einer solchen Aufarbeitung.
Sie haben aber einen interessanten Satz in dem Buch gesagt, wir werden einander viel verzeihen müssen. Ist es so?
Das ist ohne Zweifel so.
Reflektieren Sie dann auch und sagen, Mensch, ich habe da logisch auch Fehler gemacht.
Ja, klar. Klar. Also erstens ja. Manche Dinge würde ich mit dem Wissen von heute auch anders entscheiden. Mit dem Wissen von heute würde ich auch weniger Masken bestellt haben. Logischerweise. Aber damals wussten wir gar nicht, gibt's überhaupt absehbar aus China wieder irgendeine Maske? Und eins habe ich gelernt in der Krise, haben ist besser als brauchen. Deswegen habe ich übrigens immer auch gesagt, wir werden Robert Habeck nicht dafür kritisieren, dass er für viel zu teures Geld Gas gekauft hat. Das gleiche Prinzip. Nichts wäre schlimmer gewesen, als kein Gas mehr zu haben. Nichts wäre schlimmer gewesen, als keine Schutzkleidung mehr zu haben. Und deswegen finde ich, sind diese Situationen vergleichbar, aber mit dem Wissen von heute würde ich manches anders machen. Ich hoffe sehr, ich habe damals schon immer gesagt, lass uns differenziert auf das Thema Schul- und Kitaschließungen schauen, dass auch da wir miteinander lernen für die Zukunft, weil gerade für Familien, für Kinder, Jugendliche war das eine besonders schwere Zeit. Aber wissen Sie, was ich mit dem Verzeihen vor allem sagen wollte, ist, ich meinte gar nicht denjenigen zuerst, der um Verzeihung bittet, sondern den Verzeihenden. Die Frage ist ja, mit welcher Haltung gehen wir in eine Debatte hinein? Sind wir erbittlich? Oder unerbittlich, um mal dieses schöne deutsche alte Wort zu nehmen, im Sinne des Wortes. Und mein Eindruck ist, es verhärtet sich halt sehr, sehr viel. Nicht nur bei diesem Thema. Generell erleben wir so eine Verhärtung der Debattenkultur, so eine Unerbittlichkeit im Sinne des Wortes. Und ich finde, gerade in Krisenzeiten, ob in der Familie oder im Großen, das Wissen, dass jeder mal falsch gelegen hat. Ich glaube, jeder hat in dieser Pandemie auch mal falsch gelegen. Vielleicht auch nur im ganz Kleinen für sich selbst. Aber wenn man das erstmal voraussetzt, dann kann man gleich anders in die Diskussion reingehen. Was übrigens nicht heißt, sich nicht der Verantwortung zu stellen.
Wird noch ein spannendes Thema sein. Spannende Fragen haben unsere Leser gestellt. Die haben wir aufgerufen dazu. Einer wollte, dass Sie Ihren Nachfolger benoten. Das habe ich gerade gehört unten. Da äußern Sie sich nicht dazu. Deswegen können wir gleich zur nächsten Frage
übergehen. Ich hab das einfache Prinzip. Ich kommentiere meinen Nachfolger nicht. Das sollte man als Chefredakteur nicht. Das sollte man als Schützenkönig nicht. Und das sollte man auch als Minister nicht.
Ich halte mich dran, ja.
Ich auch.
Dann fragt Frank Platzen aus Pedelbach, Sie haben im Ausland nach Fachkräften für das Gesundheitswesen sich bemüht. Gibt es denn da verlässliche Zahlen, ob sich die Bemühungen gelohnt haben?
Nicht genug, weil die Pandemie dann auch dort kam und erstmal alles, was wir mit Brasilien, Philippinen begonnen hatten, jetzt für Pflegekräfte zum Beispiel, an Kooperationen zum Erliegen gebracht hat, auch das für schnellere Anerkennungsverfahren. Mit dem Kosovo funktionieren die Dinge mittlerweile ganz gut. Ich war im Kosovo, das ist ja beeindruckend. Da waren junge Menschen, die noch nie in Deutschland waren, fließend Deutsch sprachen, akzentfrei sogar zum Teil, die Pflegeausbildung nach deutschem Recht mehr oder weniger aber Standard gemacht hatten. Die wollten in Deutschland arbeiten und konnten. Und haben monatelange Visa-Verfahren gehabt und länger. Die, die wir wirklich brauchen können, denen machen wir es viel zu schwer. Und anderen machen wir es viel zu leicht, einfach einzureisen. Das ist eine Lehre, die ich jedenfalls aus diesen sehr konkreten Besuchen etwa im Kosovo mitgenommen habe. Ich muss aber ehrlich gestehen, wie der Stand heute ist, weiß ich nicht, weil ich tatsächlich mich aus diesem Themenfeld, wenn es um Gesundheitsberufe geht, etwas zurückgenommen habe, eben um nicht in diese Frage zu kommen, die Nachfolgerpolitik zu kommentieren.
Letzte Frage, CDU und Blick nach vorne. Ein Leser fragt, stellen Sie sich doch mal vor, die CDU ist an der nächsten Regierung beteiligt. Das können Sie sich wahrscheinlich sehr gut vorstellen. Würden Sie denn nochmal Gesundheitsminister machen oder wollen Sie lieber das Finanzministerium?
Das ist kein Wunschkonzert, so eine Regierungsbildung. Also erstmal müssen wir eine Klassiker, aber es bleibt trotzdem richtig, erstmal die Mehrheit haben, erstmal eine Regierung bilden können. Und dann übernehme ich da gern Verantwortung, wo die Partei mich haben möchte.
Sie haben einen interessanten Satz auch heute wieder gesagt, den wiederholen Sie immer wieder. Es ist der letzte Schuss der demokratischen Mitte. Was meinen Sie damit?
Diese Ampel hat es voll versemmelt. Also 4 von 5 Deutschen vertrauen der Ampel nicht, vertrauen dem Kanzler nicht. Damit leidet gerade auch das Vertrauen in Institutionen insgesamt. Und wenn jetzt sozusagen wir in Verantwortung kommen, bei den Themen, die zu diesem Vertrauensverlust führen, ja auch schon zu unserer Regierungszeit hat das ja begonnen, aber die haben das jetzt nochmal dramatisch beschleunigt. Die AfD hat sich verdoppelt, seitdem die Ampel regiert. Migration, Wachstum, Sicherheit. Einfach dieses Empfinden, es ändert sich nicht jeden Tag alles, sondern wir haben in einem anstrengenden Jahrzehnt, in unsicherer Zeit, eine Regierung, die uns Sicherheit, Verlässlichkeit gibt. Wenn wir das nicht schaffen sollten, ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen können und dass wir es auch schaffen müssen und deswegen auch mit der nötigen Klarheit in eine Koalition gehen, da gibt es keine Form von Kompromisse. Wenn nicht, an wen sollen sich die Menschen eigentlich politisch noch wenden? An die gerade abgewählte Ampel ja wohl nicht. Und das ist schon, das meine ich mit letztem Schuss. Dass das, wenn man einfach schaut, Frankreich, Niederlande, Italien, da sind Parteiensysteme implodiert. Die Christdemokraten, unsere Partner, gibt es in Frankreich und Italien gar nicht mehr. Die Sozialdemokraten übrigens auch nicht, die sind in Frankreich weg. Es gibt nur noch eine Ein-Mann-Partei, Herrn Macron oder Le Pen. Das Parteiensystem, wie wir es im Westen Deutschlands haben, ist die Ausnahme, nicht die Regel in Europa. Und meine Sorge ist, das kann sich dann ändern, wenn auch wir es nicht mit der nötigen Durchsetzungskraft machen sollten.
Mit wem Sie das schaffen wollen, das wollten Sie heute Abend auch in der Harmonie nicht verraten, wer Kanzlerkandidat werden möchte. Aber ist es richtig, dass man das erst nach der Landtagswahl ausruft, wer der Spitzenkandidat der Union wird?
Man kann immer streiten, wann der richtige Zeitpunkt ist. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir es machen. Vor allem, dass Markus Söder und Friedrich Merz uns einen Vorschlag gemeinsam machen. Das ist schon mal der erste wichtige Teil nach den Landtagswahlen. Ich bin gleichzeitig aber sehr sicher, ein gerade gewählter, mit gutem Ergebnis wiedergewählter CDU-Vorsitzender ist erstmal ein natürlicher Kandidat.
Vielen Dank, dass Sie Rede und Antwort gestanden sind. Ihnen alles Gute.
Sehr gerne.
Und vielen Dank fürs Zuschauen bei Ohne Ausrede. Wir machen natürlich weiter. Die Fußball-Europameisterschaft beschäftigt uns. Sind Sie nicht Fußballfan, haben wir gehört. Ne?
Die Fußballgene hat alle meinen Bruder in der Familie abgekriegt. Der spielt deutlich besser als ich und der ist deutlich interessant. Der könnte Ihnen gleich sagen, wie es in der Liga gerade aussieht.
Ja.
Aber für Deutschland die Daumen drücken, das tue ich aus voller Überzeugung. Das schaue ich auch gern.
Das tun wir auch alle. Und wie gesagt, das ist dann unser nächstes Thema. Schön, dass Sie mit dabei waren. Bleiben Sie gut informiert. Bis zum nächsten Mal. Und nochmal herzlichen Dank, Jens Spahn.
Sehr gerne.